Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Es ist die deutsche Oscarsaison und wir feiern die deutschen Kandidaten.
Ich will, dass du eins weißt. Ich bin nicht so ein Monster, weißt du. Aber wie soll man das beweisen?
Sandra Hüller ist nominiert, zu sehen in dem Film Anatomie eines Falls. Und was sonst noch die Oscars zu bieten haben, das interessiert uns auch. In dieser Ausgabe von Fazit. Dann erinnern wir an die große Lyrikerin Elke Erb. Wir besuchen mit Kindern ein Tanztheaterfestival und wir wollen wissen, wie genau der Collagekünstler John Heartfield vor 100 Jahren vor dem Aufstieg der Nazis warnte. Achso, habe ich gesagt, deutsche Oscarsaison? Naja, nicht ganz. Die meisten Nominierungen haben immer noch Filme wie Oppenheimer. 13 nämlich.
Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis.
Der wichtigste Filmpreis der Welt, immer noch der Oscar. Heute wurden die Nominierungen bekannt gegeben, also jene, die bei der Verleihung dabei sind und sich ernsthafte Hoffnungen machen können. Der Schauspieler Jack Quaid hat einen wichtigen Moment in der Kategorie beste Hauptdarstellerin, als er nämlich einen sehr wichtigen Namen nennt, wenn es offenbar auch ein bisschen schwierig zu sein scheint, ihn auszusprechen.
Sandra Hüller in Anatomy of a Fall.
Sandra Hüller ist nominiert für beste Hauptdarstellerin in Anatomie eines Falls. Sie gehört zu den Nominierten. Susanne Burg aus der Filmredaktion. Also, es lief ja alles so ein bisschen darauf hinaus. Oder war es am Ende doch eine Überraschung?
Ja, irgendwie ist es dann ja doch eine Überraschung, oder? Ich meine, wir haben natürlich drauf gehofft, aber man weiß nicht, hat man aus deutscher Sicht drauf gehofft, wie realistisch war es? Ich meine, Sandra Hüller war sehr präsent auch in Hollywood, aber es ist ein unglaublich starkes Filmjahr, das muss man ja einfach so sagen. Und das zeigt sich auch in dieser Kategorie beste Schauspielerin. Da ist nominiert worden Emma Stone für die großartige Frankenstein-Emanzipationsgeschichte Poor Things, die ja auch gerade sehr erfolgreich bei uns im Kino läuft. Carey Mulligan in dem Biopic über Leonard Bernstein, Maestro. Es sind nur zwei Nominierungen. Man muss aber sagen, die Spekulationen in diesem Jahr waren ziemlich präzise. Auch Sandra Hüller kam bei diesen Spekulationen schon vorher vor. Eben für diese Rolle bei dem Gerichtsdrama Anatomie eines Falls, in dem sie ja die Ehefrau spielt eines Mannes, der aus ungeklärten Ursachen aus dem obersten Stockwerk des Hauses gefallen ist. Sie hat es also geschafft bei den Nominierungen und schon bis hierhin zu kommen zu den Nominierungen, das ist wirklich großartig. Und sie ist ja derzeit auch noch präsent in dem Auschwitz-Drama The Zone of Interest. Da spielt sie die weibliche Hauptrolle. Da wurde sie zwar nicht nominiert, aber der Film selbst hat immerhin 5 Nominierungen bekommen. Also auch da ist ja immerhin indirekt mitvertreten.
Ja, und der deutsche Erfolg, man könnte es, glaube ich, so sagen, geht noch weiter bei der Nominierung für den besten internationalen Film. Ein deutscher Film, nämlich Das Lehrerzimmer von Ilka Csatak. Welche Chancen hat der?
Ja, auch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Der hat ja eine unglaubliche Karriere hingelegt, der Film. Also über diese junge Lehrerin, gespielt von Leonie Benisch, die eine Diebstahlserie an ihrer Schule zu beenden versucht und damit auch, der Film erzählt damit auch viel über die Lage an unseren Schulen. Der hatte bei der Berlinale vor einem Jahr Premiere. Jetzt also wirklich gute Aussichten auf einen Oscar. Und das Interessante ist, dass es zwei starke Konkurrenten gibt, die uns auch sehr bekannt vorkommen dürften, nämlich der erwähnte The Zone of Interest von Jonathan Glazer mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Und für Japan geht ein Film ins Rennen beim besten internationalen Film, bei dem wir den Regisseur auch ganz gut kennen, nämlich Wim Wenders mit Perfect Days, sein Film über einen Toilettenreiniger in Tokio. Also ich weiß gar nicht, für wen ich am 10. März bei der Oscarverleihung eigentlich am meisten die Daumen drücken soll.
Ja, das klingt wirklich nach einer beeindruckenden Oscarsaison. Und das war ja, glaube ich, auch, zumindest wenn man über zwei Filme spricht, eine beeindruckende Kinosaison. Man könnte den Eindruck gewinnen, das gute alte Kino ist wieder zurück. Barbie und Oppenheimer, nämlich diese beiden Filme, die so erfolgreich waren. Da gab es ja schon ein ganzes Kinophänomen, was nach den beiden Filmen Barbenheimer, so wurde es genannt, beschrieben wurde. Die sind ja auch ziemlich gut vertreten bei diesen Oscars. Ne? Wie gut?
Ja, sie sind schon ganz vorne dabei, aber wir erinnern uns noch, vor ein paar Monaten hieß es, da wird es keine anderen Konkurrenten geben. Ist nicht so. Also Oppenheimer führt zwar das Feld an mit 13 Nominierungen, Barbie ein bisschen weiter hinten mit 8 Nominierungen, aber auch hier wieder großartiger Jahrgang bei sieht man beim besten Film. Macht wirklich Spaß. Poor Things ist ganz mit vorne dabei. 11 Nominierungen hat er eben auch als bester Film. Oder Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Dieses Drama um die Osage Nation und ihren Kampf ums Überleben gegen die weißen Siedler. Maestro von Bradley Cooper über Leonard Bernstein. Aber auch ein anderer Film, der bei uns in dieser Woche anläuft, hat 5 Nominierungen. The Holdovers von Alexander Payne. Am Regisseur, der hat About Schmidt gemacht, den wir dadurch kennen, dass bei ihm häufig ältere, griesgrämige Männer im Zentrum stehen. So wie auch jetzt ein Lehrer in einem Elite-Internat. Also einer der Filme, die man jetzt auch bei uns dann im Kino sehen kann, ab Donnerstag. Deswegen erwähne ich den auch.
Also ein bisschen was Erwartbares, aber auch sehr viele Überraschungen, höre ich so aus Ihren Worten. Gab es noch etwas, was Sie überrascht hat?
Ja, also Jodie Foster ist zurück. Das war ein bisschen erwartbar, aber trotzdem erwähnenswert, denn sie war 29 Jahre nicht bei den Oscars dabei. Sie spielt im Film Night mit. Dann hat Martin Scorsese jetzt einen Rekord aufgestellt. Er hat die meisten Regienominierungen eines lebenden Regisseurs, seine 10. bekommen, eben für Killers of the Flower Moon. Tja, und dann ist ja da immer noch das, was eben leider nicht nominiert wurde. Und das ist Greta Gerwig. Sie hat keine Nominierung bekommen in der Kategorie Beste Regie für Barbie. Und das heißt, es ist von 5 Nominierten in der Kategorie gerade mal eine Frau dabei. Justine Triet für Anatomie eines Falls. Also das ist so ein kleiner Wermutstropfen bei den ansonsten wirklich hervorragenden Nominierungen.
Wir dürfen also gespannt sein. Am 10. März, dann werden die Oscars vergeben und hoffen wir, dass Sandra Hüller dabei sein wird. Also ziemlich viele deutsche Nominierungen für die Oscars. Susanne Burg aus unserer Filmredaktion. Und jetzt geht es uns um eine der prägendsten Lyrikerinnen dieses Landes. 85 ist sie geworden, Büchner-Preisträgerin Elke Erb. Sie ist gestorben. Und wie sie Poesie verstanden hat, das hat sie mal so ausgedrückt.
Ein Esel und ein Hahn, die Freundschaft geschlossen hatten, gingen einst miteinander spazieren in einem Park. Das ist also pure Poesie. So, jetzt haben sie sofort einen ganz klaren Umriss, was ich als Poesie auffasse. Das ist sehr, so schweigend, ein Esel und ein Hahn. Ich mach doch kein Theater da, ne? Und dann haben die aber Freundschaft geschlossen. Das ist wie eine Novelle erfinden, nur in großer Kürze. Gingen einst miteinander spazieren, wieso ein Esel und ein Hahn? Und da kommen die Dinge so zusammen. Und so entsteht die Poesie. Sie ist nicht ein bisschen willkürlich. Es ist von selbst so.
Elke Erb, geschrieben in der DDR seit den 60ern, später Teil der Künstlerszene im Prenzlauer Berg in Berlin, Herausgeberin von Büchern, die offiziell gar nicht erscheinen durften, unter anderem auch mit Texten wie diesen.
In meinem Schloss brennen 25 Kronleuchter und 3 Goldfische habe ich in meinem Aquarium schwimmen. Und ich bekomme 4.000 Mark für einen Vers und arbeite an 6 Zeilen ein Jahr. Und jeden Morgen kann ich mir nach dem ersten Ei auch noch ein zweites leisten, ganz wie ich will, ein Ei oder 2.
Elke Erb, mit 85 Jahren ist sie gestorben. Wir erinnern an sie mit Annette Gröschner. Sie ist Autorin, Kennerin des Werks und auch Freundin. Schönen guten Abend.
Hallo.
Wen verlieren Sie persönlich?
Ich verliere eine, also Freundin ist vielleicht zu viel gesagt. Es war, glaube ich, sehr schwierig, mit ihr befreundet zu sein. Ich verliere aber eine Person, die so eigensinnig war, auch in ihrer Literatur, dass es so eine Herausforderung war, ihr auch zu folgen. Aber wenn man ihr gefolgt ist, dann hat sich nochmal so eine ganz eigene Welt aufgetan. Vor allen Dingen so eine Welt der Sprache. Und was ich vor allen Dingen mochte, war, wie sie es geschafft hat, aus Alltag Poesie zu machen. Es gibt von Imma Rakusa so einen wunderbaren Satz: auch wenn Anlass oder Ausgangspunkt eines Gedichts der Nagel deines kleinen Fingers ist, deine Wortarbeit formt daraus, in wie vielen Schritten meins. Also sie machte aus dem Alltag Poesie und sie hat auch dann gefragt, ich weiß nicht, warum die poetische Dimension in das Gewebe einschlug, also mit Gewebe war der Alltag gemeint, aber für sie war eben wichtig, dass es ein Vermeiden von normalen Fügungen gibt. Also dass Alltag nicht heißt, dass man mit Alltagssprache mit Alltagssprache Alltag beschreibt, sondern poetisch und darüber hinausgehend. Ne?
War das auch typisch für Sie, was wir gerade gehört haben? 2 Tiere gehen los und schließen mit wie selbstverständlich Freundschaft?
Bei ihr selbst?
Ja, diese Haltung, dass Dinge plötzlich möglich sind, dass Sprache Dinge möglich macht, einfach so, ohne es zu erklären, ohne es zu analysieren.
Ja, aber was bei ihr eben auch so was Besonderes ist, also im Gegensatz zu anderen Dichterinnen und Dichtern, die also niemals ihr Werk erklären würden, hat sie ihr Werk ja immer kommentiert. Und daraus sind die besten Bände, Gedichtbände geworden. Ich erinnere nur an den Band Kastanienallee von 1988, wofür sie auch den Peter-Huchel-Preis bekommen hat, wo sie quasi Gedichte an den Anfang setzt und dann erklärt sie nochmal die Gedichte. Und das sind Kommentare und die gehen dann wieder in so ein poetisches Labyrinth hinein und werden wieder neue poetische Gebilde. Und es ist so ein bisschen wie Ariadne kommt halt nicht mit dem Faden aus dem Labyrinth raus, sondern sie nimmt das Knäuel und geht rein. Und durch dieses Reingehen entsteht so eine Reise, so eine poetische Reise. Mhm. Und darauf musste man sich einlassen. Das war auch etwas, wo, also sie galt ja als, ihre Texte galten als nicht verständlich oder kaum verständlich, aber das
war. Das fand ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt, was man gehört hat.
Nein, nein, aber viele sind, also sie hat eben die Sprache sehr genau genommen und sie ist auch an den Ursprung der Sprache gegangen. Sie war ja auch ausgebildete Sprachwissenschaftlerin, also sie hatte auch Germanistik und sie hat auch Slavistik studiert. Also sie kannte sich sehr gut aus mit Sprachen und sie ging dann eben zu dem Wort zurück oder zu dem Sinn zurück. Also mein Lieblingswort von ihr ist Umkehrbogen. Also sie hat nicht Wendeschleife gesagt, wie wir jetzt alle sagen würden, wenn wir quasi an der Endstelle der Straßenbahn stehen würden, sondern für sie war das ein Umkehrbogen.
Mhm. Und sowas wenn kam ich auch darüber im Alltag, nachdenke... Wenn sie mit ihr unterwegs waren. Sowas kam auch im Alltag, wenn sie mit ihr unterwegs waren?
Ich war jetzt nicht so oft mit ihr unterwegs, aber sie hatte eben immer ihre Notizbücher dabei und hat auch immer notiert. Und wenn man in ihrer Wohnung war, da war auch alles voller Texte. Ja. So. Mhm. Eigentlich brauchte sie nicht so viel. Sie brauchte einen Stift und sie brauchte Papier und sie brauchte die Stadt und sie brauchte das Land. Sie war ja viele Monate im Jahr in Wujke, im sorbischen Wujke. In der Lausitz und...
Zu DDR-Zeiten auch? War das ein Rückzugsort für Sie?
Nee, auch jetzt noch. Also quasi jetzt in den letzten 3-4 Jahren nicht mehr. Aber das war ein Rückzugsort für sie. Aber gleichzeitig brauchte sie auch die Stadt. Und sie hat ja sozusagen in dem städtischsten Viertel von Berlin gewohnt, im Wedding, mittendrin und hat das auch sehr genossen.
Ja, und sie hat Jahrzehnte geschrieben. Also ich meine, seit den 60er Jahren bis fast zum Schluss. Wie hat sich das verändert? Ich meine, sie hat begonnen in der DDR... Begonnen in Ost-Berlin, dann hat sich so viel politisch verändert. Hat das ihr Schreiben beeinflusst?
Ja, sie war ja sehr eigensinnig und sehr selbstständig auch. Also für sie, also ich sage immer, sie war nicht eine Andersdenkende, sondern eine Andersdenkende. Und damit kamen ja Funktionäre noch viel schlechter klar, als wenn jemand jetzt ein Dissident war oder so. Damit konnte man ja, da konnte man ja interagieren, aber bei ihr war es ja anders. Sie hat eben, war eine ganz selbstständige Persönlichkeit. Und
das heißt, die Stasi hat sie gar nicht verstanden?
Ich glaube nicht, nein.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Inwieweit war sie war ja, also galt als Teil der literarischen Subkultur der DDR. Wie kann man sich das vorstellen, diesen Prenzlauer Berg da in den 70er und 80er Jahren mit Elke Erb?
Naja, man muss sich ja vorstellen, sie kam ja eigentlich aus einer anderen Generation. Sie war ja Teil eigentlich der sächsischen Dichterschule, auch wenn sie quasi am Rand stand. Sie war mit Adolf Endler verheiratet. Sie kannte Volker Braun, Sarah Kirsch. Also das war ihre Generation. Und irgendwann hat sie gemerkt, da komme ich nicht weiter. Und dann hat sie angefangen, mit einer Generation Jüngerer sich auch zu verständigen, mit denen zu arbeiten. Und das war dann eben diese Prenzlauer Berg-Szene, die sich keinen Kopf mehr gemacht hat um Schriftstellerverband oder DDR oder so, sondern die ihre eigenen Sachen machen wollte. Und da gibt es ja diesen berühmten Satz von Volker Braun, der sie dann Flip-Out-Elke genannt hat. Ja, so die, die quasi...
Die ausflippt gelegentlich.
Die ausgeflippt ist. Und 2010 hat Bert Papenfuß dann gesagt, also sie ist das immer geblieben, ja, und der Teufel hat das gemacht, ja, also das war genau das Richtige, dass sie eben genau diese Persönlichkeit war. Mhm. Und das ging ja dann weiter, ich meine, wenn man sich das jetzt so vorstellt, das sind ja eigentlich ihre UrenkelInnen, die quasi mit denen... Also die zuletzt noch mit ihr gearbeitet haben oder die ihre Gedichte weitergetragen haben. Und die sie ist ja quasi dann immer wieder in die nächste Generation auch mit reingerutscht. Und ich erinnere mich noch, am allerliebsten an so eine Lesung, die sie 2011 in Hildesheim gemacht hat, am Literaturinstitut. Da kam sie mit Christian Philips, mit dem sie damals zusammen wohnte in der Wohngemeinschaft. Der war quasi 40 Jahre jünger als sie, und einem Musiker. Und sie hatten ihr ganzes Küchengerät mitgebracht und haben quasi anderthalb Stunden Performance gemacht mit allen Texten, die was mit Küche und Essen und haben dabei Kartoffeln gekocht.
Und, ist kombinierbar, ist offenbar kombinierbar.
Und die jungen Studierenden, die quasi die Literatur nochmal erfinden wollten, saßen dann vor dieser 75-jährigen Frau und haben den mit offenem Mund. Ja? Und man kann sich das heute auch noch anhören. Es ist auch noch man kann es auch noch hören. Es ist bei Soundcloud zu hören. Also das ist wirklich auch so ein Erlebnis. Ja?
Das mache ich gleich nach unserem Gespräch. Annette Kröschner, Autorin und Kennerin des Werks von Elke Erb, der Lyrikerin, Büchnerpreisträgerin, die im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.
Danke auch.
Und ostdeutsche Kulturgeschichte und Kunstgeschichte mitgeschrieben hat auch Gundula Schulze-Eldawi. Demnächst wird sie 70 Jahre alt. Und ja, wie kann man sagen, das beste Geschenk ist, gleich irgendwie Ausstellungen für sie organisieren. Gleich zwei in Berlin. Sie ist der jemand, der in Ostberlin groß geworden ist, Porträtfotografin, die schon in den 80ern nach New York wollte, zu einem berühmten Kollegen, aber bis zum Mauerfall warten musste. Dann aber. Also zwei Ausstellungen, eine davon in der Akademie der Künste, und Simone Reber hat diese gesehen.
Das Schwarz-Weiß-Foto von Roger Melis aus dem Jahr 1985 zeigt Gundula Schulze-Eldawi im Garten des Fotografen Rudolf Schiefer in Ostberlin. Sie kniet neben Robert Frank auf dem Rasen und blättert gemeinsam mit dem berühmten Kollegen durch ihre Fotos. Die Nachricht von Robert Franks Besuch in Ostberlin hatte sich schnell verbreitet.
Ich bekam ein Telegramm von meinem Kollegen Rudolf Schäfer, weil wir damals keine Telefone hatten, und ich solle sofort kommen, Robert Frank wäre da. Und intuitiv habe ich meine Bilder mitgenommen,
erzählt Gundula Schulze-Eldawi. In dem Foto ist das konzentrierte Schweigen beim Betrachten der Bilder zu spüren.
Robert war ein Mensch, der nie viel sprach. Und er schaute sich sehr genau und intensiv die Bilder an und fragte mich dann: Möchtest du eine Ausstellung in New York haben? Und dann habe ich nur ein Wort gesagt: Ja.
1985 war an eine Reise nach New York nicht zu denken, aber die Begegnung war der Beginn einer mehrjährigen Brieffreundschaft. Die Post musste über West-Berlin geschmuggelt werden. Als dann die Mauer fiel, kam umgehend die Einladung nach New York.
Ich bin in der Bleecker Street so herzlich begrüßt worden, wie ich das selten in Ost-Berlin gewesen bin. Und June Leaf, seine Frau, hat mich wie eine Mutter begrüßt und umarmt. Und Peter McGill von Pace, sein Galerist, hat mir gleich einen Scheck in die Hand gedrückt, dass ich eben über die Runden komme.
Die Fotos in der Akademie der Künste wirken wie eine Familienaufstellung. Gundula Schulze-Eldawi fotografiert Robert Frank und dessen Frau June Leaf, eine Malerin und Bildhauerin. June Leaf wiederum fotografiert Gundula Schulze-Eldawi, wie sie die Arme um den 30 Jahre älteren Robert Frank legt und ihm ein bisschen zu nahe kommt. Die beiden streifen gemeinsam durch die Stadt. In einem der schönsten Fotos sitzt Gundula Schulze-Eldawi wie eine Gangsterbraut in einem zerschossenen Wagen. Die verwegene Szenerie war ein Zufallsfund.
Ich bin dann rausgehopst aus dem Auto von Robert Frank in dieses geschossene Auto rein. Er machte ein Foto ganz vergnügt. Und dann kam plötzlich aus nichts ein Schwarzer zu uns und sagte ganz aufgeregt: Hauen Sie sofort hier ab. Hauen Sie sofort ab. Das ist gefährlich.
In New York lernt Gundula Schulze-Eldawi auch die Leichtigkeit kennen, den Sound der Beat Generation. Sie begegnet Allen Ginsberg. Der Rhythmus der Sprechgesänge, der schnelle Schlag der Großstadt pulst in den vielschichtigen, großformatigen Farbfotos.
Beatniks, das Wort kommt auch aus Beatitude, Glückseligkeit. Und das war ein Versuch dieser wunderbaren Menschen, glückselig zu werden. Und das ist ja auch mein Anliegen.
Gundula Schulze-Eldawi experimentiert mit Überblendungen und Spiegelungen. Die Frauenporträts vergangener Jahrhunderte, die sie in den Kunstmuseen findet, überschreibt sie mit Frauenfotos der New Yorker Gegenwart. bis sie sich eines Tages in der ägyptischen Abteilung des Metropolitan Museum vor den Sarkophagen wiederfindet und ihr Leben eine neue Wendung nimmt.
Es war eine so ungeheure Kraft, die da übersprang auf mich, dass ich 7 Monate später in Ägypten war. Diese Kraft war derartig stark, dass ich dagegen nichts hätte tun können. Ich wäre krank geworden.
1993 verlässt sie New York, um die ägyptischen Pyramiden zu erforschen. Heute lebt Gundula Schulze El-Dawi in Peru und dokumentiert gemeinsam mit ihrem Mann die Geschichte der indigenen Bevölkerung.
Komme ich nach Berlin, spüre ich offen ganz die Spaltung der Projektion und der Angst. Das alles kenne ich nicht von Peru. Mich verwundert das. Und dieser Geist, das ist das, was ich sage, dieses Negative. Wenn der überwunden wird, ist alles gut.
The Beast in Me is Germany, schrieb Robert Frank einmal an die deutsche Kollegin. Frank, Sohn eines jüdischen Vaters, war als Staatenloser in der Schweiz aufgewachsen. In den frühen Bildern von Gundula Schulze El-Dawi sah er die Wunden, die der Nationalsozialismus geschlagen hatte. Wenn man heute beide Ausstellungen sieht, die Bilder aus dem Ost-Berlin der 1980er Jahre und die Fotos aus der Traumstadt New York, dann kann man den weiten Weg begreifen, den Gundula Schulze El-Dawi gegangen ist. El-Dawi, den Namenszusatz hat sie sich selbst gegeben. Das arabische Wort bedeutet das Licht.
Simone Reber über die Fotografien und das sehr bewegte Leben von Gundula Schulze El-Dawi, also nachzuvollziehen in Berlin, jetzt in der Akademie der Künste am Pariser Platz oder aber auch in einer Ausstellung im Berliner Bröhan-Museum.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter.
Das Bekanntwerden des rechtsextremen Treffens von Potsdam hat nicht nur die Debatte um ein AfD-Verbot befeuert. Es hat auch einen der wichtigsten Sprachpflegevereine erschüttert, den Verein Deutsche Sprache. Ein Vorstandsmitglied war bei dem Treffen dabei. Recherchen unseres Hauses haben dann unter anderem dazu geführt, dass der Philosoph Peter Sloterdijk aus dem Verein ausgetreten ist. Später aber auch das betreffende Vorstandsmitglied. Nun will der Verein Konsequenzen ziehen aus dem gesamten Vorgang. Er will zukünftig bei Funktionsträgerinnen und Trägern genauer hinschauen. Der Gründer und Vorstandschef Walter Krämer kündigte an,
dass wir uns entschlossen haben, bei künftigen Bewerbungen die Leute aufzufordern, ihre sämtlichen politischen und weltanschaulichen Verbindungen offenzulegen, also Mitgliedschaften offenzulegen. Haben wir bisher nicht danach gefragt, weil einige unserer Vorstandsfreunde sind SED und Stasi geschädigt und vermuten hinter solchen Forderungen Stasi-Gedankengut. Und das hat uns bisher davon abgehalten. Aber wir werden das in Zukunft tun.
Walter Krämer, Gründer und Vorstandschef des Vereins Deutsche Sprache gegenüber unserem Haus. Bei der Kunststiftung Sachsen-Anhalt dreht sich seit 20 Jahren alles um die Förderung von Gegenwartskunst. Nach mehrjähriger Pause soll nun das Heimatstipendium neu aufgelegt werden. Das Programm werde 2025 wieder Künstlerinnen und Künstler mit kleinen Museen und Gedenkstätten vernetzen, kündigte Direktorin Manon Bursian an. So solle zeitgenössische Kunst auch an eher unbekannte Orte des kulturellen Erbes von Sachsen-Anhalt getragen werden. Und vor allem in den ländlichen Raum. Bursian sagte der Nachrichtenagentur dpa, sie wolle das Bundesland international bekannt machen. Als besonderer Anliegen nannte sie dabei Vielfalt und das DDR-Kunsterbe. Dafür müsse die Stiftung einen Förderantrag über 2.000 Euro ebenso würdigen wie das große 100.000-Euro-Projekt. Bayerns Landesregierung fördert spontanes Singen und Musizieren im Wirtshaus. Dazu hat der Freistaat eine Kooperation mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege geschlossen. Das Projekt dient vor allem der Förderung von Volksmusik, ohne dass dafür Eintritt verlangt oder eine Bühne benötigt wird, heißt es in einer Mitteilung. Bereits seit 2019 gibt es demnach bis zu 10.000 Euro staatliche Mittel für die jährliche Auszeichnung Bezeichnung musikantenfreundliches Wirtshaus. Durch die neue Vereinbarung werde die Zusammenarbeit verstetigt. Die Plakette signalisiere, dass unangekündigtes Singen und Musizieren zum eigenen Vergnügen und zur Unterhaltung der Gäste nicht nur möglich, sondern auch erwünscht seien. Im Gegenzug stellt das Wirtshaus den Musikanten eine Brotzeit und Getränke bereit. Das Prädikat haben der Mitteilung zufolge bisher mehr als 500 Betriebe erhalten.
Bettina Ritter mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. So, ein kleiner Besuch im Südosten der Republik, in Zittau nämlich, beim Theaterintendanten Daniel Morgenroth. Wir beobachten ja hier in der Sendung, zum Beispiel auch in unserem Theaterpodcast, aber auch hier bei uns regelmäßig die Theaterszene und fahren eben auch dahin, ja, wo das überregionale Feuilleton vielleicht nicht immer hinfährt. Wir schauen da ziemlich genau hin, reisen auch durch den Osten der Republik, gerade auch zu kleineren Bühnen, um zu verstehen, was dort gesellschaftlich und kulturell passiert. Der Intendant Daniel Morgenroth hat dennoch ein paar Klischees, gegen die er aus seiner Sicht gerne kämpfen würde.
Zwei Dinge, die mich immer wieder stören, das ist immer dieser klischeehaft rechte Osten, weil natürlich ist die AfD hier stark, aber es gibt auch eine wahnsinnig starke und engagierte Zivilgesellschaft, die stärker wahrgenommen. Ich war vorher in Konstanz am Bodensee, da ist das nicht so ausgeprägt. Und die AfD hat, glaube ich, auch knapp 15% mittlerweile in Baden-Württemberg. Und da ist solches Gedankengut genauso da, noch nicht in der Stärke. Deshalb ärgert es mich, wenn der Osten da auf nur rechts reduziert wird, weil das ist mehr. Und vor allem ist es eine Region, die einfach wirklich wahnsinnig viel zu bieten hat. Das sind die beiden Ressentiments in der öffentlichen Debatte, in der Darstellung, mit dieses, nein, das ist nicht der rechte Osten, man kann hier ganz wunderbar leben und das hat einen wirklich hohen Lebens- und Freizeitwert hier. Das geht mir immer so ein bisschen unter.
Und dennoch setzt er sich natürlich auch mit der politischen Lage in Sachsen auseinander und hat das Wahljahr mit einem Stück über die AfD eröffnet, das wir hier auch besprochen haben. Und darum geht es auch in unserem neuen Theaterpodcast aus dem Theater Görlitz-Zittau. Unseren Theaterpodcast bekommen Sie natürlich in unserer Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So, und wir bleiben noch ein bisschen bei der Bühne und schauen, wie man die ganz Jungen erreichen kann, und zwar mit Tanzperformances. Vielleicht gar nicht so einfach. Das will jedenfalls ein Festival, das gerade in Berlin läuft. Purple heißt es, also lila. Ja, wenn man so will, eine Mischung aus Rosa und Blau, die guten alten Klischees für Mädchen und Jungen, aber hier eben zusammen und alles neu. Kat Brendel hat sich bei Purple umgeschaut.
Aufregung in der Schulaula. 50 Erst- und Zweitklässler drängeln sich auf Bänken und auf dem Fußboden und erleben vermutlich zum ersten Mal eine Tanzaufführung. Ein Stuhl, eine Decke auf dem Boden, das ist die ganze Kulisse. Es geht um Gegensätze, erzählt die lächelnde Bérangère Valour von der Compagnie Quadrille Canoution d'Orsay aus Lyon. Sie hält ein Schild hoch, sichtbar. Wie lautet das Gegenteil? Unsichtbar, kommt die Antwort im Chor. Da raschelt es unter der Decke und Valours Kollegin taucht auf.
Ich wusste.
Der Überraschungseffekt ist ein voller Erfolg.
Ich möchte niemanden schockieren oder erziehen, sondern wirklich möglichst bereichern oder in so eine fantastische Welt führen. Das ist so mein Anspruch.
Festivalleiterin Canan Erek. Die Aufführungen zum Festivalauftakt in Berliner Theatern und Schulen werden ihrem Anspruch gerecht. In Ons, der Zauberer, in uns, der Berliner Tanzkomplizen, tanzen Dorothy, die Vogelscheuche, der Blechmann und der ängstliche Löwe ihre Freundschaft in einer fantastischen Welt, ganz so wie die Vorbilder aus dem Musical Der Zauberer von Ons. Die böse Hexe fehlt allerdings. Und die Magie kommt von innen. Aber der Blechmann bekommt trotzdem sein Herz. Die getanzte Umarmung mit den anderen macht's möglich. Wie aufgezogen starkst Joshua Nzubuga als Blechmann über die Bühne und tanzt sich in die Herzen der Kinder.
Niemand! Wirklich niemand ist perfekt! Aber rate mal, ich bin niemand. Hallo.
Gibt es einen roten Faden, der sich durch alle eingeladenen 10 Aufführungen zieht?
Also in diesem Jahr geht es viel um Zugehörigkeit, Suche nach Heimat, das Anderssein oder Befragung nach Normen. Also was ist normal, was wir als normal bezeichnen oder nicht.
Dass ein Junge, der tanzen will, nicht normal ist, davon ist der Vater des kleinen Akrams in dem Tanzstück Chotto Desh, kleine Heimat, des renommierten britischen Choreografen Akram Khan überzeugt. Auf der großen Bühne des Hebbeltheaters hat Khan seine Kindheit zwischen Urlaub in der Heimat seines Vaters in Bangladesch und London als Solostück inszeniert. Wie? Das erzählt Kobi, mein 11-jähriges Patenkind.
Also es ging um einen Jungen namens Akram. Ja. Und der tanzt halt gerne. Und sein Vater macht sich aber Sorgen, dass wenn er halt größer ist, dass das halt ein Problem wird, dass er so gerne tanzt und nichts Ordentliches macht. Und Akram hat halt auch nicht richtig Respekt vor seinem Vater.
Das Stück beginnt mit Jasper Javais allein auf der Bühne in der Rolle des kleinen Akrams auf Urlaub in Dakar in Bangladesch. Mit nichts als Großstadtlärm vom Band als Geräuschkulisse spielt er das komplette Straßenchaos vom Bettler bis zum Polizisten und mittendrin den verängstigten Jungen. In der nächsten Szene taumelt er durch einen gezeichneten Zauberwald, von dem ihm die Großmutter erzählt. Und noch eine Szene später verwandelt sich Javais in den nörgelnden Vater zu Hause in London.
Mir hat gut gefallen, dass Akram echt cool tanzen konnte. Es war echt krass auch.
Mindestens so krass wie der Besuch auf der Bühne nach der Vorstellung. Wo eben doch der kleine Akram mit Waldgeistern kämpfte, herrscht jetzt Leere. Und dann lässt der Bühnenmeister den eisernen Vorhang herunter. Mein Patenkind kommt aus dem Staunen nicht heraus. Zum zweiten Mal an diesem Nachmittag. Theatermagie findet auf der Bühne statt. Und manchmal auch in den Gesichtern der Zuschauer und Zuschauerinnen ab 6.
Unter anderem auch im Gesicht des Patenkindes von Gerd Brendel, der diese Performances für Kinder in Berlin beim Festival Purple beobachtet hat. Und da ist noch einiges zu erleben. Bis zum Sonntag dauert dieses Festival. Wenn wir über politische Krisen sprechen, dann gibt es die natürlich nicht nur im Jahr 2024, sondern auch schon 100 Jahre vorher. Die Weimarer Republik ist Thema eines der berühmtesten politischen Künstler der damaligen Zeit, John Hartfield, der so darum gekämpft hat, dass die Nazis, dass die Faschisten nicht aufsteigen. Er hat sich mit Kurt Tucholsky verbündet, hat zum Beispiel ein viel diskutiertes Bilderbuch damals veröffentlicht mit dem Titel Deutschland, Deutschland über alles. Und nun wird dieser John Hartfield geehrt mit einem ganz besonderen Film, Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield. So heißt dieser Film, eine durchaus ungewöhnliche Hommage, die jetzt in die Kinos kommt. Luca Pizzato hat sie für uns schon gesehen.
Adolf Hitler als Gärtner, der eine Eiche gießt, die statt Eicheln Helme und Bomben trägt. Hermann Göring mit weit aufgerissenem Mund, ein Hackebeil in der rechten Hand, im Hintergrund der brennende Reichstag. Es sind Fotografien, zerschnitten zu Plakaten, mit neuer Bedeutung zusammengesetzt und Pionierarbeiten politischer Kunst des Collagekünstlers John Hartfield aus den 20er und 30er Jahren. Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield, der Film von Regisseurin Katrin Rothe, haucht dem Künstler nun buchstäblich neues Leben ein. Und das, Hartfield würde es vermutlich gefallen, in Form einer kleinen gebastelten Pappfigur.
Was machst du da mit meinem Lebenslauf? Zerschneiden?
Im Film fällt die Grafikerin Stephanie, geplagt von einer eigenen Schaffenskrise, in einen Zeittunnel und landet unverhofft im Atelier von John Hartfield. Dort bastelt sie kurzerhand einen Hartfield im Kleinformat und ergründet im Gespräch seine turbulente Biografie.
November 1934 haben die Nazis mich ausgebürgert.
Du warst dann staatenlos. Was heißt das?
Staatenlos. Reisen wird kompliziert. Und vieles andere auch.
In den 20er Jahren verschiebt der bekennende Kommunist als Teil der Berliner Dada-Bewegung gemeinsam mit Georges Gross die Grenzen künstlerischer Medien. Vor allem seine politischen Collagearbeiten auf Buchbänden, Zeitschriften und Plakaten sorgen für Aufsehen. Nach der Machtergreifung der Nazis folgt die Ausbürgerung. Er flüchtet. Erst nach Prag, wo seine Collagen wöchentlich in der Volksillustrierten gedruckt werden, als satirische Kommentare gegen das NS-Regime. Dann nach London und nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die DDR. Die Grimme-Preisträgerin und Regisseurin Katrin Rothe überträgt Hartfields Collagen in das Medium Film.
Der Film ist ein Hybridfilm. Es gibt Spielfilmszenen, es gibt Trickfilmszenen, die mittels Stop-Motion gemacht sind. Collagentrickfilm könnte man es auch nennen, analoger Collagentrickfilm. Und wir, da hört man es schon, ich war nicht alleine, also und hat ein großes, ganz talentiertes Team mitgearbeitet über mehrere Monate.
Und die akribische Handarbeit zahlt sich aus. Unterhaltsam skurril treten die Collagen aus ihrer eigenen Zweidimensionalität und biografische Momente werden in kleinen Papierkulissen nachgestellt. Ganz im Kunstverständnis Hartfields bricht der Film mit Konventionen des Dokumentarischen.
Wir versuchten aufzurütteln, zu retten, was noch zu retten war.
Du hast ja Göring, Hitler, Goebbels ganz persönlich angegriffen.
Ich musste das wahre Gesicht des Faschismus zeigen.
Und das war eine hässliche Fratze. Verstehe ich schon.
Man musste etwas tun. Mit Bildern der Lüge in die Fresse schlagen.
Auch die Wirkmacht der Bilder wird verhandelt. Hat Kunst eine politische Verantwortung? Und wenn ja, welche? Mal gelungen, mal etwas konstruiert und mit leichtem Hang zu moralisieren, versucht der Film Hartfields widerständigen Geist in die Gegenwart zu transportieren.
Das sieht aus wie eine Demo.
Faschisten?
Jetzt flipp nicht gleich aus. Auch in der Demokratie gibt es sowas. Ein paar Idioten hast du immer.
Wir müssen sofort was tun.
Soll ich mich mit denen prügeln oder was?
Ist dir das etwa egal?
Nein, natürlich nicht. Das ist mir nicht egal.
Aber du tust nichts.
Auch durch solche Dialoge ist Johnny and Me mehr als eine liebevoll verspielte Hommage an einen längst verstorbenen Künstler. Er ist auch eine Hommage an einen Mann, der sich dem Kampf gegen den Faschismus verschrieb. Am Ende, so Katrin Rothe, soll der Film vor allen Dingen eines.
Ich will mit meinem Film Mut machen. Und zwar nicht nur im Großen, dass man die Welt verbessert, sondern auch im Kleinen. Also mit den Tätigkeiten, die man jeden Tag tut, auf dem Arbeitsplatz. Und was ich noch möchte, ist, dass man eine Schere wieder in die Hand nimmt und vielleicht auch selbst eine Collage bastelt.
Ein sehr politischer Film und ein sehr aktueller Film, auch wenn er ja von John Hartfield handelt, der in den 20er und 30er Jahren gegen die Nazis gekämpft hat. Ab Donnerstag in den Kinos diese ganz besondere Hommage. Luca Pizzato hat diesen Film vorgestellt. Und jetzt geht es uns um einen der erfolgreichsten deutschen Popproduzenten. Nur noch einer, der den Leuten was vormachte, weil seine Acts fast nie selber gesungen haben. 82 ist er geworden und jetzt gestorben. Frank Farian, Schöpfer der Phänomene Bonnie M. und Milli Vanilli. Und jemand, über den ja kürzlich auch ein Film in die Kinos kam. Wir haben da ausführlich drüber berichtet, über diesen Betrug mit Milli Vanilli, die eben nur so taten, als würden sie ihre Songs selber singen. Lüge und Wahrheit lagen da offenbar nah beieinander. Irgendwie auch passend, dass es da in ihrem ihr bekanntesten Song um Wahrheit ging. Den hören wir gleich. Aber zuvor noch Joachim Henschel, der Kritiker, über Frank Farian.
Also man könnte natürlich sagen, was Farian damals gemacht hat, war eigentlich ein Paradebeispiel für das, was man heute als kulturelle Aneignung auch kritisch diskutiert oder manchmal sogar auch Plagiat nennen würde. Zweifelhafte Methoden, könnte man sagen. Aber das Besondere war bei ihm, er hat das Ganze dann immer wieder zusammengefügt zu etwas, was dann auf einmal wieder ein richtiges Herz hatte. Also dieser Frankenstein wurde auf einmal fast so ein liebenswertes Geschöpf. Und man könnte sagen, dass er eigentlich auch ein bisschen seiner Zeit voraus war. So eine Produzentenfigur, wie es eigentlich heutzutage diese R&B-Produzentinnen und Produzenten oder Hip-Hop-Produzenten sind, die aus vielen Einzelteilen einen Song machen, zu dem dann die halbe Welt tanzt.
Und an Frank Farian wird auch erinnert in den Feuilletons vom 24. Januar. Gregor Sander hat sie gelesen.
Über Tote nur Gutes. Diese Anstandsregel wird in den Nachrufen auf den Musikproduzenten Frank Farian nicht eingehalten. Genialer Schwindler, titelt etwa die Süddeutsche Zeitung und wird noch etwas genauer. Zum Tode des großen kulturellen Aneigners Frank Farian, der Boni M. erfand und den Erfolgsmix von Milli Vanilli anrührte. Eine würdevolle Verneigung ließ sich anders. Edo Rehns erinnert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung daran, dass wer immer sich mit Frank Farian einließ, wissen sollte, dass sein Geschäftsmodell alles Lüge lautete, wie der Rio Reiser-Titel. Auf künstlerische Selbstverwirklichung durfte da niemand hoffen. Trotzdem klingt überall auch Anerkennung aus den Texten auf den Erfolgsproduzenten, der bürgerlich Franz Reuter hieß und im Saarland geboren wurde. Nur diese liest sich eben dann so wie von Willi Winkler in der SZ. Seine Welthits, an denen nichts originell und dankenswerterweise auch nichts deutsch war, wurden hundertfach nachgespielt, absurderweise sogar auf Suaheli. Vielleicht ist das größte Kompliment an den Tausendsasser Frank Farian im Berliner Tagesspiegel versteckt. Nadine Lange nimmt hier Bezug auf das vor wenigen Wochen in den Kinos angelaufene Milli Vanilli Biopic von Simon Verhoeven und traut dem Verstorbenen immerhin noch einiges zu, wenn sie schreibt: Der Film Girl, You Know It's True ist bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben, vielleicht ändert sich das ja jetzt. Der eigene Tod also als Werbung für ein schwächelndes Biopic? Ein ganz anderer Film führt Johanna Adorjan in der SZ zur folgenden Frage: Warum sind deutsche Filme über den Holocaust eigentlich nicht besser? Sie nimmt dabei Bezug auf den nun anlaufenden Film Stella über die Berliner Jüdin Stella Goldschlag, die unter Zwang vermutlich 300 andere Juden an die Nazis verriet. Es gibt einen Roman über sie, mehrere Sachbücher und sogar ein Musical. Deutlich zu viel, wie Adorjan findet. Es gab auf Seiten der Juden gewiss größere Opfer als Stella Goldschlag und kaum Täter. Was also macht diese Ausnahmejüdin bloß so unglaublich faszinierend für deutsche Nachgeborene? Und dann nimmt die SZ-Kritikerin den Film von Kilian Riedhof gründlich auseinander. Die Kostüme sehen generell aus wie Kostüme, die Kamera sei ständig unentschieden und auch Paula Beer kann das Werk offensichtlich nicht retten. Sie ist so vieles auf einmal, diese rätselhafte Stella im Film. Launisch, müde, geprügelt, frei, wild, skrupellos. Irgendwann stellt sich beim Zuschauer Müdigkeit ein. Man mag sie einfach nicht mehr sehen, diese ewig geprügelte, ständig weinende Verräterin Stella Goldschlag. Man mag sie auch nicht leiden sehen. Warum es im Land der Täter immer wieder so schlechte Holocaust-Filme gibt, ist Adorjan ein Rätsel. Als gelungenes Gegenbeispiel führt sie Zone of Interest des Briten Jonathan Glazer an, der im Februar in die deutschen Kinos kommt. Erzählt wird hier die Geschichte des Ehepaar Höss, das neben dem Konzentrationslager Auschwitz wohnt, weil der Mann Rudolf dort Lagerkommandant ist. Trotzdem besteche dieser Film, in dem Sandra Hüller Frau Höss spielt, durch sein kluges Weglassen, meint Adorjan. So werden hier keine Verbrechen nachgespielt, ist keine Gewalt zu sehen, nicht ein einziger Jude. Und gerade das Nichtgezeigte treibt dem Zuschauer die Wucht dessen, was in Auschwitz geschehen ist, so tief in Gehirn, Herz und Eingeweide, dass man anschließend erst einmal nicht ansprechbar ist. Viele Feuilletons verabschieden sich auch von der am Montag gestorbenen Lyrikerin Elke Erb. Und so sollen unsere letzten Worte hier auch von ihr kommen. In der FAZ zitiert Andreas Platthaus die Büchner-Preisträgerin zur Entstehung ihres 2008 erschienenen Buches Sonanz so: Über etwa 3 Jahre habe ich nahezu täglich, ohne inhaltliche Vorgabe, nur mit dem Datum darüber, 5 Minuten lang notiert, was mir in den Sinn kam. Aus dem unterschwelligen Ich. Tun Sie das auch. Sie werden überrascht sein.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 24. Januar. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast.